herzlich willkommen zu O-Ton Allgemeinmedizin Extra. Dies ist der dritte und letzte Teil unserer Miniserie rund um das Thema chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Diese Miniserie ist mit Unterstützung Takeda entstanden. Mein Name ist Sascha Schiffbauer und wir haben bisher über die notwendige und für alle Beteiligten gewinnbringende Zusammenarbeit zwischen allgemeinmedizinischer und fachärztlicher Praxis gesprochen. Haben im zweiten Teil auf die Differentialdiagnosen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa geschaut und wollen in diesem letzten Teil uns mit grundsätzlichen Fragestellungen und Hinweisen zur möglichen Diagnosestellung beschäftigen. Ich freue mich, Herrn Dr. Gero Moog als Gast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen und sage erstmal Hallo und guten Abend nach Kassel.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Herr Schiffbauer. Freue mich, dass ich heute Abend da sein kann und sage ebenfalls Hallo nach Köln.
Ich habe es gesagt, wir sind am Abend, Sie haben einen Praxistag hinter sich und in die Praxis wollen wir ja auch schauen mit unserem Podcast. Sie sind niedergelassen in Ihrer Praxis, gastroenterologische Fachpraxis, mit anderen ärztlichen KollegInnen. Sie bieten in der Praxis das ganze Spektrum an gastroenterologischen Leistungen an, arbeiten als Belegarzt noch. Wenn Sie jetzt mal in Ihre Praxis schauen, wie präsent sind denn eigentlich chronisch entzündliche Darmerkrankungen? Wie ist so Ihre Prävalenz sozusagen vor Ort?
Also wir haben natürlich einen gewissen Bias, weil natürlich zu uns viele Menschen kommen, die entsprechende Symptome haben. Aber für uns sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen schon eine sehr präsente Erkrankung. Also in unserem Patientenklientel würde ich etwa von 10% sprechen, die tatsächlich eine entzündliche Darmerkrankung, eine chronische entzündliche Darmerkrankung hat. Also schon eine sehr große Zahl von Patienten.
Sie haben es gesagt, natürlich der Bias, weil zu Ihnen natürlich die Betroffenen kommen, die vielleicht auch schon woanders waren und jetzt eben auch vorstellig werden. Und das leitet mich aber auch zu meiner nächsten Frage. Die Betroffenen kommen ja nicht in ihre Praxis und sagen, schönen guten Tag, ich glaube, ich habe Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa, sondern die haben ja eine Zeit hinter sich gebracht. Wahrscheinlich die ersten Beschwerden, damit geht man dann zum Hausarzt. Mit welchen Untersuchungen muss ich denn rechnen, wenn ich jetzt Beschwerden habe und beim Hausarzt zum ersten Mal vorstellig werde?
Das hängt natürlich von der Qualifikation Ihres Hausarztes oder Hausärztin ab. Mhm. Die meisten etwas jüngeren Kolleginnen und Kollegen werden natürlich mittlerweile mit dem kompletten Rüstzeug, sage ich mal, moderner, auch Labormedizin vertraut sein und werden dann neben den üblichen Laboruntersuchungen, die natürlich die Untersuchung auf eine vorliegende Blutarmut, auf eine mögliche Entzündung beinhalten, werden die natürlich auch einen Stuhltest machen. Und dieser Stuhltest, der ist ganz wichtig in der Primärdiagnostik. Und der wird auf ein Entzündungsprotein untersucht, Calprotectin. Und das ist in der Differenzierung zwischen, sage ich mal, harmlosen, in Anführungsstrichen, Durchfällen zum Beispiel als eines der Hauptsymptome und einer möglichen entzündlichen Darmerkrankung ein ganz entscheidendes Kriterium.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, die Differentialdiagnose. Wir haben hier im zweiten Teil unserer Miniserie schon unterschieden zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Da sind wir davon ausgegangen, dass eben eine CED gesichert besteht. Und jetzt haben Sie ja gerade gesagt, man schaut natürlich über die Diagnosen, über das Labor, über eine Stuhlanalyse. Mit was habe ich es zu tun? Wie grenze ich denn Krankheitsbilder wie zum Beispiel Reizdarm, was ja auch sehr häufig ist, dann voneinander ab? Wie gehe ich da weiter vor?
Also der Begriff Reizdarm ist eben tatsächlich jetzt keine Erkrankung im eigentlichen Sinne, sondern im Prinzip verstehen wir darunter ja nur eine Symptomatik, die zum großen Teil dann häufig nicht komplett geklärt ist und wo wir aus Mangel an, sag ich mal, definitiven Diagnosen dann davon ausgehen, dass der oder die Betroffene Reizdarm hat. Also man muss mit dem Begriff sehr vorsichtig sein, weil dieser positive Gestaltung dieses Begriffes an sich, sage ich mal, dem, was dahinter steckt, nicht entspricht. Das heißt, die meisten Patienten, die mit dieser Diagnose dann entlassen werden, sind auch unglücklich, weil ihre Symptome häufig weiterhin bestehen. Also aus dem Grunde ist es immer ganz wichtig, das komplette Armamentarium auch der Diagnostik bei diesem Patienten zumindest einmal zu verwenden und auszuschließen, dass etwas anderes tatsächlich vorliegt. Denn sonst werden eben auch Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen, wie Sie es in der Anmoderation schon gesagt haben, die durchaus ähnliche Symptomatik haben können, nicht diagnostiziert und laufen für viele Jahre mit der Diagnose Reizdarm, ohne dass ihnen dann effektiv geholfen wird.
Also ein ganz wichtiger Hinweis, glaube ich, nochmal für die Praxis. Wann möchten Sie denn eigentlich Betroffene, ich sag mal, spätestens in der Fachpraxis sehen? Und welche Befundungen sind Ihnen wichtig, die die Betroffenen dann mitbringen sollten von den KollegInnen?
Also ich denke, jeder Patient, der über einen längeren Zeitraum, und da spreche ich halt von einer Zeit von etwa 3 bis 4 Wochen, chronische Durchfälle hat, chronische Bauchschmerzen hat, vielleicht sogar noch eine weitere Symptomatik wie Gewichtsabnahme, der gehört in eine Fachpraxis und weiter abgeklärt. Und natürlich ist es schön, wenn, wie schon erwähnt, in der Vordiagnostik diese Calprotektinbestimmung im Stuhl stattgefunden hat oder wenn auch eventuell mal ein Ultraschall gemacht wurde. Aber mehr erfordern oder erwarten wir gar nicht. Das würde uns schon reichen, um sozusagen dann zu entscheiden, ob der Patient tatsächlich weiter diagnostiziert werden muss oder ob das, was schon gemacht wurde, ausreicht.
Okay. Jetzt haben Sie eben ja beim Reizdarm in Anführungsstrichen, dieser etwas euphemistischen Umschreibung, ja schon gesagt, das ist eben keine handfeste Diagnose und dass Betroffene mitunter dann sehr lange mit einer CED, von einer CED betroffen sein können. Im Umkehrschluss gefragt, ist denn eine frühe Diagnose wichtig und wenn ja, warum?
Ja gut, das wissen wir seit vielen Jahren mittlerweile, dass ähnlich wie bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel der rheumatoiden Arthritis, also einer Gelenkentzündung, die frühe Diagnose ganz entscheidend ist, weil mit einer sehr langen Krankheitsdauer erstens das Ansprechen auf viele Medikamente schlechter ist und zweitens aber eben auch Organschäden auftreten können. Das geht halt eben bis hin zu operationspflichtigen Organschäden. Aus dem Grunde sind wir sehr interessiert daran, natürlich die Diagnose früh zu stellen. Ganz abgesehen davon haben die Patienten dann keinen langen Leidensweg hinter sich. Viele junge Leute sind ja zum Teil sozial isoliert, weil sie nicht mehr mit Freundinnen oder Freunden irgendwo hingehen können, nicht mehr essen gehen können, nicht mehr ins Kino gehen können. Also das sind alles so sekundäre Aspekte, die aber für den Betroffenen häufig von ganz entscheidender Bedeutung sind.
Ja, und natürlich aus nachvollziehbaren Gründen. Aus Ihrer Perspektive und mit Ihrer Erfahrung, gibt es da Dinge, wo Sie sagen, jetzt aus der Praxis heraus, die soll ich als Behandlerin auf jeden Fall berücksichtigen. Das wären so Dinge, die eben nicht übersehen werden dürfen. Sie haben ja eingangs schon gesagt, was so auch in der allgemeinmedizinischen Praxis gemacht werden kann. Aber vielleicht haben Sie da auch noch einen Wunsch an die KollegInnen, so als Take-Home-Message in Anführungsstrichen.
Also für mich ist erst einmal das Ernstnehmen, das Wichtignehmen dieser Symptomatik, glaube ich, ganz entscheidend. Also kein junger Patient, aber auch kein älterer Patient darf sozusagen in einer Praxis unter dem Label Reizdarm laufen, wenn nicht tatsächlich das einmalig komplett abgeklärt ist. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das Zweite ist eben, ich hatte es schon mehrfach erwähnt, diese Bestimmung des Calprotektins im Stuhl als mögliche Differenzierung zwischen nicht so ernsthaft und ernsthaft ist halt auch sehr wichtig. Da liegt mir sehr viel am Herzen, dass man diese Dinge halt berücksichtigt. Ich denke, in der Alltagssituation, wo natürlich viele Kolleginnen und Kollegen natürlich viele Patienten sehen, geht sowas mal unter und man neigt vielleicht gerade bei jüngeren Patienten dazu, dass man Symptome nicht ausreichend ernst nimmt. Aus diesem Grunde einfach der Hinweis, wenn jemand halt länger solche Symptome hat, einmal vernünftig abklären lassen und dann weiß man auch, mit was man es zu tun hat.
Wunderbar. Vielen Dank nochmal für diese klare Schlussbotschaft und für Ihre Zeit, Dr. Gero Moog.
Ja, gerne. Gerne. Vielen Dank Ihnen auch. Ja, und einen schönen Abend noch.
Danke. Das war O-Ton Allgemeinmedizin Extra. Diese Podcast-Ausgabe ist mit freundlicher Unterstützung Takedas entstanden.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.